HR Info, Umwelt und Entwicklung.
Mit Piers Mommann. Morgen wird der 18. UN-Klimagipfel eröffnet. Und die 2000 Delegierten aus 190 Staaten wissen sehr genau, dass die Wissenschaft 4 Grad Celsius plus bis Ende des Jahrhunderts prognostiziert, wenn sich die Politik nicht zu wirklich wirksamen Klimaschutzmaßnahmen durchringt. Sie wissen auch, dass weltweit beim Ausstoß der Treibhausgase wieder ein neuer Rekord aufgestellt wurde und dass die bisher von 60 Staaten zugesagten Emissionsreduktionsziele nicht ausreichen, um die Erwärmung unter 2 Grad plus zu halten. Nicht nur die Weltbank warnt vor den Folgen. Dennoch ist wenig von der internationalen Klimakonferenz in Doha zu erwarten. Was das bedeutet, darüber rede ich jetzt mit einem Klimaforscher des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Im Studio ist heute Professor Stefan Rahmstorf. Er leitet die Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, also am PIC. Er lehrt an der Universität in Potsdam und ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen. Am PIC ist übrigens die Studie für die Weltbank entstanden, die den Anstieg von 4 Grad Celsius prognostiziert. Und von Ihnen, Herr Rahmstorf, möchte ich jetzt zuerst einmal erfahren, unter welchen Bedingungen es zu dieser Erhöhung schon in 50 Jahren kommen kann.
Also das wäre dann der Fall, wenn die Emissionen ungebremst immer weiter wachsen und man also keine Erfolge im Klimaschutz erzielt. Es gibt ja ein ganzes Spektrum von Zielen und Maßnahmen, die diskutiert werden. Es gibt ja leider kein verbindliches Klimaschutzabkommen, aber es gibt diese sogenannten Pledges, also so eine Art Selbstverpflichtungen, die einzelne Staaten eingereicht haben. Und die reichen eben leider auch nicht aus, um die Erwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, was ja eigentlich das Ziel ist, sondern wenn diese Pledges, diese Verpflichtungen alle so umgesetzt werden, wie sie versprochen sind, selbst dann landen wir zwischen 3 und 4 Grad. Und wenn man eben auch diese Versprechungen nicht einhält, dann kann man eben schon in diesem Jahrhundert über die 4 Grad sogar hinausgehen.
Also daraus lässt sich ja jetzt ganz klar der Auftrag an die Delegierten der UN-Klimakonferenz erkennen.
Ja, sicher. Die Verhandler aus allen Staaten haben sich ja vor 2 Jahren in Cancun selber das Ziel gesteckt, dass die globale Erwärmung maximal 2 Grad erreichen darf. Und wenn man das ernst gemeint hat, dann muss man jetzt eben sehr rasch auch die Emissionen reduzieren, sonst wird es sehr schwer, das Ziel einzuhalten.
Allerdings muss man dazu sagen, dass die Wissenschaft schon auch Fragezeichen an das sogenannte 2-Grad-Ziel selbst setzt. Also wir müssten eigentlich bei 1,5 Grad landen.
Ja, da ist was dran. Das ist ja auch in der Tat in diesem UN-Verhandlungsprozess auch noch mit drin, dass man möglicherweise diese Grenze verschärfen muss, also auf 1,5 Grad die Erwärmung begrenzen. Und ich selber habe über die Jahre immer wieder gesagt, dass eine globale Erwärmung um 2 Grad keineswegs harmlos oder ein sicheres Limit ist, sondern selbst bei 2 Grad Erwärmung werden wir ganz massiv mit den Folgen zu kämpfen haben. Und auf Dauer wird der Meeresspiegelanstieg auch bei 2 Grad Erwärmung wahrscheinlich ganze Inselstaaten und Küstenstädte verschlingen. Von daher verstehen eben viele Wissenschaftler diese 2 Grad auch nicht als Ziel, sondern wirklich als Obergrenze, wo man versuchen sollte, soweit es irgend geht, darunter zu bleiben.
Und wenn die Erwärmung über 2 Grad hinausgeht, dann wirken sogenannte Kipppunkte. Und das Klima wird schnell aus dem Gleichgewicht katapultiert. Ist das richtig verstanden?
Nicht ganz, weil bei diesen Kipppunkten geht es nicht unbedingt um Dinge, die schnell passieren, sondern da geht es um große einschneidende Veränderungen, die dann unaufhaltsam und irreversibel, unumkehrbar sind. Klassisches Beispiel ist der grönländische Eispanzer, 3000 Meter dicker Eispanzer, der, wenn er komplett abschmilzt, den weltweiten Meeresspiegel um etwa 7 Meter erhöhen würde. Das wäre also eine Katastrophe, die man auf jeden Fall vermeiden sollte. Und wir wissen, dass dieser Eispanzer eine kritische Temperaturgrenze, eine Erwärmungsgrenze hat, oberhalb derer er tatsächlich dann destabilisiert wird und im Laufe der Jahrhunderte allmählich abschmilzt. Dieser Kipppunkt des grönländischen Eisschildes war eine der Begründungen hinter dieser 2-Grad-Grenze, weil im letzten Bericht des Weltklimarates war noch zu lesen, sodass das Risiko ab etwa 2 Grad beginnt, dass dieser Eispanzer jenseits dieser kritischen Schwelle liegt. Inzwischen wissen wir, das war wahrscheinlich zu optimistisch, und die kritische Grenze des Grönlandeises wird wahrscheinlich schon unterhalb der 2-Grad-Linie bei 1,6 Grad etwa globaler Erwärmung erreicht. Also auch da, die früheren Prognosen gelten inzwischen als etwas zu optimistisch.
Das ist ja jetzt schon wesentlich detaillierter, die Daten und Fakten, mit denen Sie dann auch Prognosen überhaupt auf den Tisch legen können. Wie kommt es dazu, dass es so viel konkreter auch wird?
Nun ja, die Klimaforschung untersucht das Problem globale Erwärmung ja schon seit Jahrzehnten. Ich erinnere mal dran, dass in den 70er Jahren in den führenden Fachzeitschriften Nature und Science die Prognosen erschienen sind, dass aufgrund der CO2-Emissionen von uns Menschen die globale Temperatur ansteigen wird. Es wurde damals auch quantitativ in etwa richtig vorhergesagt, und es entwickelt sich jetzt seit Jahrzehnten so, wie es eben prognostiziert worden ist. Und in dieser ganzen Zeit haben wir natürlich sehr viele Daten gesammelt. Die Beobachtungssysteme durch Satelliten und so weiter werden immer besser, sodass die Diagnose des Problems natürlich immer belastbarer und schärfer wird.
Wie nah sind wir denn jetzt zum Beispiel an dem Problem oder an dem Kipppunkt, der dazu führen wird, dass das grönländische Eis schmelzen wird?
Also da gibt es natürlich eine gewisse Unsicherheitsspanne, aber es kann im schlechtesten Fall so sein, dass schon in einigen Jahrzehnten diese kritische Grenze überschritten wird. Das bedeutet dann natürlich nicht, dass das Grönlandeis schlagartig abschmilzt, sondern dass es dann praktisch auf lange Sicht instabil ist und bei einer solchen Temperatur dann auf Dauer in einer Art Teufelskreis verschwinden wird.
Wie kann man sich das denn dann vorstellen? Also es schmilzt ab. Welche Konsequenzen hat das?
Die Hauptkonsequenz für die Menschen ist der damit verbundene Meeresspiegelanstieg. Wenn das ganze Eis abschmilzt, geht es um 7 Meter globalen Meeresspiegelanstieg. Das aber bedeutet umgekehrt, dass wir uns eigentlich auch nicht mal ein Abschmelzen von nur 10% dieser Eismasse leisten können. Ich möchte mal einen Vergleich hier bringen mit der Klimageschichte. Wir wissen ja, dass das Klimasystem auch in der Vergangenheit schon immer sich als empfindliches System erwiesen hat. Jeder weiß, dass es Eiszeiten gegeben hat zum Beispiel. Und am Ende der letzten Eiszeit, vor etwa 10.000 Jahren, als sie zu Ende ging, ist der globale Meeresspiegel um 120 Meter angestiegen, als Folge einer damals etwa 5 Grad betragenden globalen Erwärmung, also 5 Grad Anstieg von dem kalten Eiszeitniveau. Und durch diese 5 Grad globale Temperaturanstieg sind 2/3 der damals vorhandenen eiszeitlichen Eismassen abgeschmolzen. Das verbleibende Drittel haben wir jetzt noch auf der Erde, und nämlich hauptsächlich in der Antarktis und auf Grönland. Und diese Eismassen sind genug, um den globalen Meeresspiegel nochmal um über 60 Meter anzuheben. Das heißt eben, wir können uns wirklich nicht mal leisten, einen sehr kleinen Prozentsatz dieser Eismassen zu verlieren.
Dieser Meeresspiegel wird aber auch nicht gleichmäßig wie in einer Badewanne auf der ganzen Erde ansteigen, sondern das hat Schwerpunkte in bestimmten Regionen.
Ja, das ist nicht ganz so neu. Man versteht es aber jetzt schon deutlich besser, diese regionalen Unterschiede. Es gibt verschiedene Ursachen dafür. Eine ist geänderte Meeresströmungen. Eine weitere Ursache für solche regionalen Unterschiede ist gerade das Abschmelzen des Eises, weil diese Eismassen auch eine große Schwerkraftanziehung ausüben, sodass wenn jetzt nur Grönland abschmilzt, die paradoxe Wirkung wäre, dass der Meeresspiegel an der Küste von Grönland sinkt, weil nämlich einerseits zwar mehr Wasser im Weltmeer dann ist von dem ganzen Schmelzwasser, aber das Wasser ist nicht mehr in der Nähe von Grönland, weil jetzt die grönländische Eismasse durch ihre Schwerkraft das Wasser zu sich hinzieht. Und wenn das Eis geringer wird, dann nimmt auch diese gravitative Anziehung ab und das Wasser befindet sich dann mehr anderswo in den Ozeanen.
Das heißt, die Inseln, die sowieso sehr stark gefährdet sind, sind noch viel gefährdeter, als wir dachten. Und für uns bedeutet das allerdings auch nicht, dass wir keiner Gefahr ausgesetzt werden, oder?
Also konkret, so in erster Näherung bedeutet dieser Effekt der Massenanziehung des Eises, dass in den Tropen der Meeresspiegel etwas stärker ansteigen dürfte und in den Polargebieten etwas weniger ansteigen würde. Insofern sind eben gerade viele dieser kleinen pazifischen Inselstaaten oder Karibikinselstaaten noch stärker gefährdet. Aber auch der Nordatlantikraum gilt als eine Region, die potenziell einen überdurchschnittlichen Meeresspiegelanstieg zu erwarten hat, weil erwartet wird, dass sich der Nordatlantikstrom abschwächt. Und diese Strömungsabschwächung, die führt zum Beispiel gerade an der Küste der USA, da ist dann New York betroffen, zu einem verstärkten Anstieg des Meeresspiegels.
Wenn ich das richtig verstanden habe, bedeutet das für uns eine massive Bedrohung?
Wenn Sie mit uns Deutschland und Europa meinen, selbstverständlich sind wir auch betroffen von den Folgen des Klimawandels. Ich erinnere an die Elbeflut, solche starken Überschwemmungen. Das war ja damals schon Folge eines Rekordniederschlags, einer Niederschlagsmenge, wie sie vorher in Deutschland in 24 Stunden noch nie verzeichnet worden war. Und solche Starkniederschläge nehmen an Häufigkeit zu in einem wärmeren Klima, weil wärmere Luft einfach mehr Wasser enthalten kann. Wir sind natürlich auch vom Meeresspiegelanstieg betroffen. Wir sind aber auch von Hitzewellen betroffen. Da muss ich nur an 2003 erinnern, den sogenannten Jahrhundertsommer, der europaweit übrigens 2010 sogar nochmal übertroffen wurde. Also sowohl 2003 als auch 2010 lagen weit außerhalb der zufälligen statistischen Verteilung der früheren Sommertemperaturen. Und der Sommer, Hitzesommer 2003 ist ja detailliert untersucht worden in den Folgejahren und man hat festgestellt, dass die Sterblichkeit in Europa so erhöht war, dass etwa 70.000 Menschen zusätzlich gestorben sind im Vergleich zu einem normalen Sommer. Das heißt, für uns, für Europa war das eine der schwersten oder vielleicht die schwerste Naturkatastrophe seit Menschengedenken.
Und solche Katastrophen und Feuersbrünste in Russland als auch in Alaska sind dann auch nicht mehr außergewöhnlich, und nehme ich wohl an.
Ja, aufgrund der Erwärmung und der zunehmenden Dürreproblematik nehmen solche Brände, die außer Kontrolle geraten, zu. Auch Australien hat das ja erlebt, Sie haben Russland genannt. Und wenn man einfach mal die Statistik anschaut, diese Hitzerekorde, monatliche Hitzerekorde, haben wir uns weltweit angeschaut. Da sieht man, dass in den letzten 10 Jahren etwa 5-mal so viele solche Monatsrekorde in der Temperatur auftauchen, als man es in einem unveränderten Klima erwarten würde. Das heißt, es ist nicht irgendwie eine Prognose für die Zukunft, dass extreme Hitzewellen zunehmen oder dergleichen, sondern das ist einfach eine Messtatsache, dass das längst der Fall ist und auch nicht nur um wenige Prozent, sondern gleich um das Fünffache.
Solche Extremwetterlagen wird es dann immer häufiger geben. Ist denn Sandy, und darüber wird ja trefflich gestritten, also der Wirbelsturm, der auch New York einige Sorgen bereitet hat, und ist das ein Paradebeispiel für die Situation und für die Entwicklung, mit der wir rechnen müssen?
Also was überhaupt nicht umstritten ist, ist die Tatsache, dass der bisherige Anstieg des Meeresspiegels, der etwa weltweit 20 Zentimeter beträgt in den letzten 100 Jahren, natürlich eine solche Sturmflut, wie sie New York da getroffen hat, verschärft. Und das wird in Zukunft eben auch so weitergehen, wenn der Meeresspiegel weiter ansteigt. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder in meinen Vorträgen gerade auf die Gefährdung von New York hingewiesen und auf eine Studie der NASA in New York verwiesen, die vor einigen Jahren schon erschienen ist, die gezeigt hat, dass etwas, was heute ein Jahrhundertsturm, eine Jahrhundertflut in Manhattan ist, ein solches ähnliches Ereignis wie Sandy eben, dass das nach 1 Meter Meeresspiegelanstieg dann statistisch gesehen alle 3 Jahre auftritt, auch wenn die Sturmstatistik selber, also die Häufigkeit starker Stürme, unverändert bleibt. Also allein der Meeresspiegelanstieg erhöht die Sturmflutgefahren ganz massiv. Hinzu kommt, dass wir wissen, dass wärmere Meerestemperaturen ja die Energiequelle von solchen tropischen Wirbelstürmen sind, sodass die besonders warmen Meerestemperaturen in diesem Oktober im Atlantik, die deutlich über den Normalwerten lagen, sicher mit dazu beigetragen haben, dass Sandy eben so stark war und sich auch so lange gehalten hat, auch so weit nach Norden. Dritter Punkt ist, dass bei wärmeren Meerestemperaturen auch mehr Wasser verdunsten kann. Und das erhöht die Niederschlagsmengen, die aus einem solchen Wirbelsturm dann an Land geraten. Und gerade diese Niederschläge sind ja häufig auch ein großes Problem von tropischen Wirbelstürmen. Das, was jetzt umstritten ist, was in der Fachwelt einfach nicht geklärt ist, ist die Frage, ob die Tatsache, dass Sandy überhaupt New York getroffen hat, statt auf den offenen Atlantik abzudrehen, wie das fast alle Wirbelstürme sonst tun, ob die etwas mit der globalen Erwärmung zu tun hat. Da gibt es eine ganze Reihe von Forschungsarbeiten, also ich kenne mindestens 4 Fachpublikationen aus den letzten Jahren, die vorhergesagt haben, dass der Schwund des arktischen Meereises und die das Eis hat ja ein Rekordminimum in diesem Sommer erreicht und die damit verbundene besonders starke überproportionale Erwärmung der Arktis dazu führt, dass besonders begünstigt Hochdruckwetterlagen im nördlichen Atlantik auftreten. Und es war ein solches Hoch, was letztlich verhindert hat, was Sandy blockiert hat und auf die amerikanische Küste umgelenkt hat. Mhm. Also das ist sicherlich eine ungeklärte Forschungsfrage noch, aber es ist auch durchaus so, dass es da einen begründeten Verdacht gibt, sage ich mal.
Einen begründeten Verdacht, dass es tatsächlich auch immer wieder zu diesen wirtschaftlichen Konsequenzen dann auch kommt, die ja dann die Folge sind von solchen Extremwetterlagen. Und Wirbelsturm ist eine Sache, aber zum Beispiel Dürren sind die anderen Beispiele, die wir dann auch schon in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt haben. Wie stark wird sich dieses Problem entwickeln, wenn es denn so weitergeht wie bisher?
Es wird erstens beobachtet, dass die Häufigkeit von Dürren bereits zunimmt und wir haben ja gerade zum Beispiel in diesem Sommer auch jetzt noch andauernd sogar eine sehr starke Dürre in weiten Teilen der USA und wir hatten 2010 eben mit dieser extremen Hitzewelle in Russland auch eine starke Dürre verbunden, die zu starken Ernteeinbußen geführt hat. Und es wird eben in Zukunft auch damit gerechnet, dass solche Dürren weiter an Häufigkeit und Intensität zunehmen werden, was natürlich die Menschen gerade in ärmeren Ländern existenziell betrifft. Und man hat das ja auch gesehen, zum Beispiel an dieser Dürre in Russland oder auch jetzt wieder an der Dürre in den USA, dass sogar dann die ärmeren Bevölkerungsteile in ärmeren Ländern betroffen sind, weil dann die Weltmarktpreise für Lebensmittel in die Höhe gehen. Und diese steigenden Lebensmittelpreise waren ja auch mit ein Auslöser für die arabische Revolution.
Und auch zum Beispiel für Revolten in Haiti, da ist auch eine Regierung gestürzt, genau über dieses Problem. Das heißt ja mit anderen Worten, Klimapolitik ist auch Sicherheitspolitik, oder?
Das ist richtig und der Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltveränderungen hat vor einigen Jahren eben auch ein Gutachten ausführlich diesem Thema gewidmet, wo es um Klimawandel als Sicherheitsrisiko ging. Und es ist ja auch so, dass sich das Militär auch sehr stark für das Klimaproblem interessiert. Das ist in den USA, es ist ganz interessant zu beobachten. Da ist ja in der Politik das Thema Klima extrem polarisiert. Und es gibt große Teile der politisch Aktiven bei den Republikanern, die sogenannte Tea Party, die einfach rundheraus leugnen, dass es ein Klimaproblem gibt oder dass der Mensch dafür verantwortlich ist. Aber das Pentagon in den USA sieht das völlig anders. Die sind einfach nüchterne Risikoanalysen gewohnt und die gehen selbstverständlich davon aus, dass der Klimawandel ein ernstes Problem ist, was auch ein Sicherheitsproblem beinhaltet.
In Anbetracht dieser Tatsache ist es dann schon verwunderlich, dass dennoch die CO2-Emissionen Jahr für Jahr steigen und die politischen Entscheidungen nicht dazu führen, dass man den CO2-Ausstoß reduziert weltweit. Können Sie das verstehen, Herr Ramsdorf?
Ja, ich glaube, psychologisch kann man das schon verstehen. Es gibt eigentlich 2 Faktoren, die dazu führen, dass wir Menschen gerade für den Umgang mit diesem Problem sehr schlecht ausgestattet sind, auch von unserer Evolutionsgeschichte her. Der eine Punkt ist, dass wir mit unmittelbaren Gefahren wesentlich besser umgehen können als mit solchen schleichenden Gefahren wie der Klimawandel, der über Jahrzehnte sich anschleicht so langsam. Wir sehen das ja jetzt bei der Finanzkrise zum Beispiel, wenn akut etwas droht innerhalb von einer Woche oder so, dann kann man sofort hunderte Milliarden mobilisieren. Aber für so ein schleichendes Langfristproblem wie den Klimawandel ist das schwieriger. Und das Zweite ist, dass wir Menschen es gewohnt sind oder dafür besser ausgerüstet sind, einer Bedrohung zu begegnen, die ein Gesicht hat, die durch einen äußeren Feind verursacht wird. Wenn uns ein Raubtier angreift oder nehmen wir an, es würden uns Außerirdische angreifen, die unser Klima hier ruinieren, dann würden wir wahrscheinlich uns weltweit unter den Menschen sofort einig sein, mit aller Entschiedenheit dagegen vorzugehen. Aber in dem Fall ist es eben kein äußerer Feind, sondern wir alle tragen irgendwie ein bisschen dazu bei. Die Verantwortung für das Problem ist sehr diffus verteilt und das macht es auch besonders schwer, mit diesem Problem umzugehen.
Das heißt mit anderen Worten, jeder Einzelne von uns muss eigentlich Verantwortung nehmen und nicht mehr nur noch reden. Jetzt versuche ich mal von den 190 Staaten einen ins Auge zu fassen, und zwar Deutschland. Wir versuchen gerade hier eine Energiewende. Das Wort kennt mittlerweile jeder. Wie wichtig ist diese Energiewende im Rahmen der internationalen Klimapolitik? Halten Sie diese Energiewende für entscheidend?
Ich glaube, die ist ganz, ganz wichtig. Das kann man kaum überschätzen. Denn das Wort Energiewende ist ja jetzt sogar in den englischen Sprachschatz eingegangen, wie das seinerzeit das schöne deutsche Wort Kindergarten. Und ich habe ja relativ viel Kontakt mit Kollegen aus aller Welt. Und die Welt schaut wirklich auf Deutschland und auf unsere Energiewende. Denn es gibt zwar noch einige andere Länder wie Dänemark zum Beispiel, die Ähnliches versuchen, aber Deutschland ist nun mal eine der führenden Industrienationen und jeder will sehen, kriegen wir das hin? Können wir zeigen, dass man von der fossilen Energiewirtschaft wegkommt und ohne Wohlstandseinbußen emissionsarm leben kann, also unser Wirtschaftssystem, vor allem unsere Energieversorgung eben umstellen auf die erneuerbaren Energien. Und die Vorbild- und Signalwirkung, die davon ausgehen wird, wenn uns das gelingt, ist riesengroß. Umgekehrt, wenn wir scheitern, dann sehe ich wirklich schwarz, weil dann glaube ich auch nicht, dass viele andere Länder es versuchen werden, sondern die werden sich sagen, wenn selbst die Deutschen das nicht schaffen, das Land der Ingenieure und Erfinder, dann kann es eigentlich nicht funktionieren.
Ich gehe mal davon aus, wir schaffen es. Ist das genügend Dynamik, die dann entfacht wird, um dann tatsächlich es noch innerhalb der Zeit zu schaffen, die notwendig ist, um das 2-Grad-Ziel zumindest einzuhalten?
Nein, man kann natürlich nicht warten, bis in Deutschland praktisch die Energiewende komplett bewältigt ist. Ich meine, sie ist ja bereits im Gange. Die Erneuerbaren haben ja auch in der Stromerzeugung schon die Atomenergie überholt. Und es ist jetzt wirklich die Zeit, sich international Verbündete zu suchen, also eine Koalition der Energiewende-Vorreiter mit einigen anderen wichtigen Staaten. Und es gibt da eben durchaus auch Länder, die da interessiert sind. Und das gehört ja auch zu den Plänen des Bundesumweltministers, eine solche Koalition zu schmieden.
Auf wen setzen Sie da, Herr Ramsdorf?
Ja, da müssten sicherlich auch große, gewichtige Länder wie Brasilien, vielleicht Indien, Südafrika dazugehören. Auch China ist ja durchaus da ein interessanter Partner, weil man liest zwar immer, wie viele Kohlekraftwerke in China gebaut werden, aber die bauen ja gleichzeitig auch ganz massiv ihre erneuerbaren Energien aus. Und sie fahren im Moment noch so mehrgleisig, weil das Wirtschaftswachstum ja auch so rapide war, dass man einfach Energie aus allen erdenklichen Quellen brauchte. Wahrscheinlich wird sich das eher wieder verlangsamen, dieses Wirtschaftswachstum. Und die Chinesen werden sich auch entscheiden in den nächsten Jahren, auf welchen Energiepfad sie dann vordringlich bauen. Und China hat ja auch das Klimaproblem wirklich erkannt. Es ist ja auch selber stark betroffen. Und ich setze auf China da höhere Erwartungen als in die USA.
Das heißt mit anderen Worten, Sie haben tatsächlich Hoffnung?
Ich habe noch Hoffnung. Wir wissen, es ist aus wissenschaftlicher Sicht, aus technologischer, aus wirtschaftlicher Sicht noch zu schaffen, die 2 Grad einzuhalten. Die Politik leider gibt im Moment keine Zeichen, dass der Wille wirklich vorhanden ist zu der großen Wende. Aber wer hätte vorausgesagt, dass die Berliner Mauer fällt?
Na, dann hoffen wir jetzt mal auf eine große Überraschung. Das war Professor Stefan Ramsdorf, Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderung. Am Tag vor der Eröffnung des 18. UN-Klimagipfels in Doha, über den wir in den kommenden Wochen direkt von dort berichten werden. Das war heute Umwelt und Entwicklung mit Pia Zimmermann. Die Sendung finden Sie selbstverständlich als Podcast auf unserer Website hrinforadio.de.